Liebe Gemeinde, letzte Woche hatten wir uns eine Frage gestellt, oder eigentlich drei. Wer, wie, was? Ich hatte das Sesamstraßenlied eingespielt und habe dann diese Fragen einfach in den Raum geworfen. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt. Und heute sind wir bei wieso, weshalb, warum. Wir haben letzte Woche gehört, wer Jesus ist, was hat er gemacht. Er ist als Menschensohn von seinem Thron herabgestiegen und ist auf die Erde gekommen. Und heute wollen wir uns fragen, warum hat er das eigentlich gemacht? Wir haben das letzte Woche ansatzweise schon ein bisschen gehört, aber heute soll der Fokus näher darauf liegen. Wieso, weshalb, warum? Wieso hat Jesus all das gemacht, was wir letzte Woche gehört haben? Warum musste das sein? Im Jesaja-Buch gibt es einen zentralen Text, warum Jesus das tat. Da wird von dem Gottesknecht gesprochen. Im Kapitel 53, die Verse 4 bis 5 steht: Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unser Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Im Kapitel 52 und 53 von dem Jesaja-Buch wird von diesem sogenannten Gottesknecht geschrieben. Und diese Verse 4 und 5 bilden, so meiner Meinung, einen der Höhepunkte in diesen Kapiteln. Der Gottesknecht ist der von Gott auserwählte Retter, der Messias. Und er wurde auch schon im Kapitel oder ab Kapitel 40 wurde er immer wieder erwähnt. Da kommt dieser versprochene Retter. Und die Israeliten freuten sich schon so richtig drauf, dass er kommt, denn sie wurden beherrscht von einer Großmacht und sie hatten immer diese Vorstellung, wenn der Messias kommt, geschieht Befreiung von dieser Großmacht. Aber ab Kapitel 53, da gibt es einen Bruch. Die Rettung sieht irgendwie ganz anders aus, als man sich das so vorstellte. Als die Israeliten sich das vorstellten. Befreiung? Ja, von einer Großmacht? Nee. Befreiung von Sünde, von Krankheit, von Zerbrechlichkeit. Also von dem, was uns plagt, von dem, was unser Leben so schwer macht, wo wir gebeugt sind. Und wir, die wir das Neue Testament kennen und das schon gelesen haben, wir wissen, okay, hier wird von Jesus berichtet. 700 Jahre bevor Jesus überhaupt lebte, wurde sein Leidensweg prophezeit von Jesaja. Jesus ist also dieser Retter, er, der die Sünde auf sich nahm und auch die Krankheit. Aber wieso, weshalb, warum? Warum musste Jesus das alles machen? Warum musste er uns davon befreien? Wir sind zwar Ebenbilder Gottes, aber wir sind gefallene Menschen. Wir sind eine gefallene Menschheit. Und gleich am Anfang der Bibel wird beschrieben, wie der Mensch sich gegen Gott entscheidet. Und das hatte Konsequenzen. Der Mensch ist gefallen. Und das ist gar nicht so ganz weit weg von unserem Leben, weil wir leiden auch unter diesen Konsequenzen. Die Sünde kam in das Leben. Sie machte Menschen böse. Und wir lesen auch in der Bibel, dass alles, was danach folgte, nachdem Adam und Eva das Paradies verlassen mussten, dass die Menschheit böse wurde. Die Bösheit, das Böse hat sich ausgebreitet und Gott hat es gesehen. Und in Genesis 6 steht dann, als aber der Herr sah, dass der Mensch Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, bekümmerte es ihn in seinem Herzen. Gott wurde traurig. Er hielt es nicht aus, dass seine geliebte Schöpfung böse wurde. Dann ging die Geschichte weiter und er schickte eine Sintflut, aber nur einmal. Und Gott wollte das nie wieder tun. Und die Begründung, warum er das nicht mehr wieder tun möchte, ist: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um des Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Die Sintflut ist nicht die Lösung, dass der Mensch aufhört, böse zu sein. Und deswegen will Gott eigentlich gar nicht nochmal eine Sintflut schicken. Eine weitere Konsequenz ist gewesen, dass der Mensch nun auch unter Schmerzen leidet. Krankheit und am Ende Tod. Der deutsche Theologe Walter Dietrich, der ist Professor auch in Bern, und der schrieb: Die Krankheit gilt selbst als Symptom dafür, dass der oder die Kranke außerhalb der göttlichen Schöpfungsordnung steht. Die Krankheit gilt selbst als Symptom dafür, dass der oder die Kranke außerhalb der göttlichen Schöpfungsordnung steht. Also es gibt eine Ordnung und die ist durcheinander gebracht. Diese Welt ist durcheinander gebracht. Sie ist unordentlich und deswegen gibt es Krankheit. Und sie durchdringt alles, unsere ganze Welt, unser ganzes Leben. Man kann sich das so vorstellen wie ein Glas Wasser, wo ein paar Tropfen Tinte reinkommen und dann vertrübt sich das ganze Wasser. Wieso, weshalb, warum? Wieso brauchen wir jetzt nochmal Errettung? Wir sind böse. Ja. Wir brauchen also eine umfangreiche Befreiung. Eine umfangreiche Befreiung, die in uns selber wirkt, die uns von der Sünde befreit, aber die uns auch von diesen Symptomen der Krankheit, des Schmerzens auch befreit. Gott sieht uns als ganzen Menschen, nicht nur seelisch. Nein, er sieht uns wirklich auch als geistiges und physisches Wesen. Und er möchte uns auch da befreien. Wir sind immer als Christen ganz schnell bei diesem Sündenbegriff. Aber was betont Gott hier durch den Propheten Jesaja als erstes? Krankheit und Schmerzen. Und dann die Sünde. Er sieht uns, was wir gerade erleiden. Das, was uns belastet. Das, was wir als erstes wahrnehmen. Das ist das, was uns plagt. Und wir müssen auch nochmal in den hebräischen Text gucken. Die Wurzel der beiden Wörter, die hier für Krankheit und Schmerz benutzt werden, die kann man auch mit Traurigkeit übersetzen, beziehungsweise traurig sein, geschädigt sein, Kummer haben, gebeugt sein. Also es ist nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Innerlich im Sinne von das, was mir widerfahren ist an Verletzungen, das, was mich traurig macht, davon möchte Gott uns auch befreien. Aber wir sind gefallen. Und wir brauchen nun jemanden, der uns wieder auffängt. Wir haben also jetzt gehört, dass der Gottesknecht, der Messias, also Jesus, befreit. Und wir kennen die Geschichte, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und da stellt man sich auch die Frage, warum? Und wenn wir das ganze Kapitel 53 im Jesaja-Brief lesen, im Jesaja-Buch lesen, dann stellt man sich auch die Frage, warum? Warum musste er denn gerade so leiden? Warum war er so unansehnlich? Warum wurde er geschlagen? Warum? Für viele ist das auch schwer zu fassen. weil es gar nicht so mit unserer Lebenswirklichkeit jetzt zu tun hat. Wir sehen nie jemanden, der blutig geschlagen wird auf der Straße. Deswegen können wir uns das auch so schwer vorstellen. Warum musste das denn eigentlich so sein? Wir kommen auch nicht aus der israelitischen, hebräischen Kultur. Wir kennen den ganzen religiösen Hintergrund vielleicht nur theoretisch, aber haben ihn nicht miterlebt. Und es fällt uns schwer, das dann auch irgendwie so uns vorzustellen, warum musste das so sein? Warum musste es so heftig sein, so krass? Warum musste da so viel Leid sein? Es scheint so fern von unserer Lebenswirklichkeit, weil es uns hier in unserem Jetzt nicht so intensiv, oder es kommt nicht so intensiv in unseren Häuslichkeiten, in unseren Straßen so vor. Aber warum musste Jesus als Sündenbock denn so herhalten? Wir müssen unser Leben dann vielleicht nochmal anders betrachten. Wenn wir genauer hinschauen, dann haben wir ein ganz großes Bedürfnis, Schuldfragen zu klären. Wir haben ein großes Bedürfnis danach, wenn irgendwas passiert ist, was schlecht ist, es wieder gut zu machen. Wir suchen Wege, wie etwas gelingt, etwas auszugleichen, wieder in Balance zu bringen. Und da kann man Kinder ganz gut auch daran beobachten, wie sie im Streit miteinander umgehen. Und da wird die Schuld dem anderen in die Schuhe geschoben. Du bist schuld. Nein, du bist schuld. Nein, du hast das gemacht. Nein, du hast das gemacht. Und deswegen musst du dich da entschuldigen. Und dann sagt der andere, nein, du hast das gemacht. Und deswegen musst du dich entschuldigen. Und dann gibt es da so ein Hin und Her. Keiner mag sich gerne die Schuld irgendwie eingestehen. Und das ist manchmal lustig zu beobachten, aber wenn man das ernst nimmt, ist es nicht mehr so lustig, weil man auch dann merkt, ich als Erwachsener mache es auch. Ich bin auch nicht einer, der gerne Schuld zulässt in meinem Leben. Wir suchen also jemanden, dem wir einfach alles irgendwie in die Schuhe schieben können. Oder wir suchen Gründe, warum etwas passiert ist, wie es passiert ist. Zum Beispiel der Lehrer ist schuld, dass ich nicht so lernen konnte oder dass ich nicht so gut in diesem Fach bin, weil er gestaltet den Unterricht halt doof. Meine Kollegen sind daran schuld, dass ich gerade nicht gut arbeiten kann, weil die lenken mich ab. Die arbeiten mir nicht zu. Die behindern mich. Oder andere Gründe, die man sagen kann. Oder der andere ist am Verkehrsunfall schuld. Ich war doch aufmerksam. Also es fällt Menschen dermaßen schwer, sich Schuld einzugestehen. Und es gibt immer Gründe, warum etwas nicht gelingt oder etwas passiert ist. Und bei kleinen Dingen fällt es mir vor allem leichter, mal Schuld zuzugeben. Aber umso größer die Dinge sind, umso unangenehmer wird es. Weil ich merke, die Dinge liegen schwer auf meinen Schultern. Und ich mag sie nicht auf meinen Schultern haben, weil ich dann zugrunde gehe, weil ich zu Boden sinke. Und deswegen muss doch irgendetwas anderes Schuld haben. Irgendjemand anderes. Und es gibt Dinge, die sind dann auch nochmal schwer, weil man Dinge nicht einfach so ausgleichen kann. Kleine Dinge vielleicht schon, aber kann ich eine zerstörte Beziehung, wenn ich in Streit auseinandergegangen bin, wird es dann auch nach einer Entschuldigung so sein wie früher? Dinge, die für einen anderen Menschen einen emotionalen, einen ideellen Wert hatten, und ich habe es kaputt gemacht. Reicht da eine Entschuldigung? Kann ich das wieder gut machen? Und das will ich nicht auf meinen Schultern haben. Und deswegen möchte ich das gerne weggeben. Irgendjemand oder etwas muss doch Schuld daran haben, damit man nicht an seiner eigenen Schuld zugrunde geht. Also ich merke es in meinem Leben, vielleicht ihr auch, diese Schuldfrage, die belastet. Und die Bibel hält uns einen Spiegel vor und zeigt auf, dass wir eigentlich immer schuldig sind. Immer. Wir werden auch an unserer Schuld zugrunde gehen. Und wir werden niedergedrückt von unserer Schuld. Und wir werden an unserer Schuld auch sterben. Und wir werden von Gott getrennt sein und kein Leben haben. Und Gott hat sich gedacht, darauf habe ich keinen Bock. Und deswegen schicke ich einen Bock. Gott hat sich auf dieses menschliche Bedürfnis eingelassen, einen Sündenbock zu haben oder auf jemanden Schuld zuzuweisen, in die Schuhe zu schieben. Und deswegen hat er auch im Alten Testament einen Versöhnungstag, einen Wiederherstellungstag eingerichtet, den Yom Kippur. Und ganz kurz nur dazu, durch Handauflegung des hohen Priesters wird einem Ziegenbock die Sünde des ganzen Volkes aufgelegt. Und dann wird er verjagt. Die Schuld wird in die Wüste gejagt. Und das Volk ist in diesem Augenblick sündlos. Hat keine Schuld mehr. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist plötzlich wieder auf Null gestellt. Es kann von Neuem beginnen. Es ist auf Anfang. Die Schuld, also die uns auch trennt von Gott, die ist nicht mehr da. Und diese göttliche Ordnung, von der ich eben auch sprach, weil wir ja eigentlich hier in einer unordentlichen Welt gerade leben, die wird auch wiederhergestellt. Und wenn wir das Neue Testament mit einbeziehen, dann ist sie auch ein für alle Mal wiederhergestellt. Denn in Römer 6, Vers 10 heißt es, dass Jesus das ein für alle Mal getan hat, dieses Opfer gebracht hat, dass der Mensch wieder eine Beziehung zu Gott haben kann. All das Unordentliche wurde auf Jesus übertragen. Und das meint nicht nur die Sünde allein, wie ich eben gesagt habe, sondern auch das, was uns sonst so belastet, das, was uns traurig macht, das, woran wir leiden, wo wir Schmerzen haben, im Herzen, aber auch äußerlich. Im Matthäus-Evangelium 8, Vers 16 und 17 heißt es, am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Und jetzt kommt's, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit, unsere Krankheit auf sich genommen. Er hat unsere Schmerzen ertragen. Gott will, dass du diese Wiederherstellung erfährst. Gott möchte diese göttliche Ordnung, diese Schöpfungsordnung wiederherstellen. In meinem und deinem Leben. Er möchte einen Neuanfang mit dir wagen. Er möchte Beziehung haben, so wie wir es auch letzte Woche gehört haben, als der Menschensohn einfach runtergekommen ist zu uns Menschen. Weil wir gefallene Menschen sind, fängt Gott uns so auf. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie kann ich euch das so ein bisschen auch plastisch zeigen? Und habe die ganze Woche so ein bisschen experimentiert. Und muss euch leider gestehen, ich kann es euch nicht so richtig zeigen. Ich habe eben von einem Wasserglas mit Tinte gesprochen. Und ich habe jetzt auch blaue Hände, weil ich die ganze Zeit versucht habe, dass die Tinte aus dem Wasserglas wieder verschwindet. Es funktioniert, nur ich hatte die Chemikalien nicht, die ich dafür brauchte. Und habe es mit allen möglichen anderen Mitteln versucht. Und das Wasser wurde vielleicht wieder ein bisschen hell, aber es wurde trübe. Aber es funktioniert. Wenn man sich das mal so vorstellt, du hast ein trübes Glas oder ein verfärbtes Glas und es kommt Jesus in dein Leben und es wird wieder alles klar. Es ist weg, das, was vorher irgendwie dein Leben durchzogen hat. In unserem Bibeltext heißt es, dass wir dann nun heil sind. Wir haben Frieden mit Gott. Das, was der Knecht macht und über sich ergehen lässt, ist für uns dann die Erlösung. Es ist die Erlösung von dem, was uns von Gott getrennt hat, was uns auch so belastet hat. Wir werden seelisch und körperlich geheilt. Aber jedoch lehnen einige Menschen das auch für sich einfach so ab. Weil sie kritisieren, dass ein anderer Mensch für sie leiden muss. Sie wollen das nicht. Und andererseits können einige Menschen damit nichts anfangen, weil sie den Eindruck haben, diese Errettung, dieses Klarwerden, dass Belastungen und sowas nicht mehr in ihrem Leben vorkommt, das entspricht nicht ihrer Lebenswirklichkeit. Das erfahren sie nicht. Und ganz kurz möchte ich auf diese beiden Sachen in Einzelnen eingehen. Menschen lehnen die Erlösung ab, die Jesus gegeben hat, weil Jesus leiden musste. Und da gibt es eine Geschichte dazu, da war ich einst schockiert, als ich studiert habe. Da war ich in Elstal, habe mal mein Theologiestudium einfach gemacht und hatte auch Kontakt zu anderen in Berlin. Und da gab es auch Studenten an der evangelischen Fachhochschule, die Religionspädagogik studiert haben. Und dann war ich richtig schockiert, als die gesagt haben, wir haben eine Dozentin und die hat gesagt, sie glaubt nicht, dass das nötig ist. Sie will es auch nicht. Sie will nicht, dass Jesus für sie leidet, weil sie für sich beschlossen hat, kein anderer Mensch darf für mich leiden. Da musste ich erstmal schlucken und dachte mir, sie lehnt es ab. Sie will gar nicht erlöst sein durch Jesus. Und ich nehme an, dass wenn Menschen sowas sagen, dass sie erstens einem Irrtum unterliegen und zweitens zwei Dinge nicht erkennen. Der Irrtum ist, dass sie glauben, die Opferung ist nötig, um Gott gnädig zu stimmen, um Gott zu besänftigen. Sie haben die Vorstellung, dass da oben im Himmel es einen großen Gott gibt und der ist einfach nur zornig und der ist beleidigt, wie die Menschen hier miteinander umgehen. Und deswegen muss irgendwas Schlimmes passieren. Und dafür ist nur ein Opfer nötig, damit der große Gott einfach wieder zufrieden gestimmt wird. Aber dieser Gedanke ist falsch. Gott braucht dieses Opfer gar nicht für sich. Wir brauchen dieses Opfer. Wir brauchen das Opfer, nicht ein zorniger Gott. Wir haben einen liebenden Gott. Wir brauchen dieses Opfer, jemanden, der unsere Schuld trägt, damit wir wieder zu Gott kommen. Gott braucht es nicht. Und da liegt jetzt dieser Denkfehler oder beziehungsweise auch noch das, was die Menschen dabei nicht erkennen. Jesus ist ja nicht irgendein Mensch. Jesus ist Gott. Jesus ist der Sohn Gottes. Gott hat sich auf die Welt gemacht. Und wenn jetzt einer sagt, ja, ein Mensch musste sterben, und dann, ja, aber es ist Gott, der als Mensch auf die Welt gekommen ist. Gott selbst hat sich geopfert, um zu sagen, weil du nicht zu mir kommen kannst, komme ich zu dir und nehme dir diese Last ab. Und dann gibt es wieder ein, was Leute nicht erkennen, dass obwohl Jesus gestorben ist, da hört die Geschichte ja nicht auf. Jesus hat den Tod besiegt, er ist wieder auferstanden. Und das wollen sich Leute auch nicht irgendwie anhören, wenn sie diese Meinung haben, weil sie dann merken, okay, da rutscht mir doch mein Gedanke, den ich hatte, unter den Füßen weg. Der ist nicht haltbar. Jesus hat den Tod besiegt und er ist doch zum Leben auferweckt worden. Und dann ist auch wieder Leben möglich. Weil Jesus lebt, leben auch wir. Und diese Beziehung ist möglich mit Gott. Und dann zu diesem anderen Personenkreis, der denkt, dass das nichts mit ihnen zu tun hat, weil es nicht in ihrem Leben vorkommt. So denken sie. Sie sehen nämlich die ganzen Kranken. Sie sehen Schmerzen. Und sie sehen das auch an sich selbst. Und sie erleben das an sich selbst. Und ich sehe das auch. Die Menschen leiden an Krankheiten. Ich sah auch, wie mein Großvater an Demenz erkrankte. Und wie er, es war eigentlich eine lustige Situation, wie wir ihn besucht haben. Und er erzählte uns dreimal hintereinander, wie er seine Frau kennengelernt hat, wie er meine Oma kennengelernt hat. Aber für ihn war das immer wieder neu. Und er baute ab. Und er war dann irgendwann nur noch bettlägerig. Er konnte nichts mehr sagen. Er konnte nicht mal allein auf Toilette gehen. Er konnte nicht mehr alleine essen. Und dann ist er irgendwann gestorben. An Organversagen. Und ich habe das gesehen. Aber mein Großvater hatte eine Hoffnung. Und ich habe eine Hoffnung, dass obwohl wir jetzt in dieser gefallenen Menschheit oder in dieser gefallenen Welt leben, dass es weitergeht und dass das irgendwann diese Ordnung wieder eine Vollkommenheit erlangt, dass alles wieder so ist, wie es einst war. Denn Gott eröffnet uns die Perspektive, dass nach unserem leiblichen Tod, dass es da weitergeht und dass dann Schmerz, Krankheit und Sünde aufgehoben ist und nicht mehr existiert. Das heißt nicht, dass Gott in meiner Welt nicht gerade im Hier und Jetzt wirkt. Er wirkt immer noch. Aber vielleicht nicht so in dieser Vollkommenheit, wie sich das viele Menschen wünschen. Ich habe auch gesehen, wie gesagt, mein Großvater. Aber ich sehe auch ganz andere Sachen. Da, wo Menschen gesund werden, da ist nämlich Gott auch am Wirken. Da, wo Menschen sich versöhnen und wieder plötzlich in Liebe miteinander begegnen, da ist Gott am Wirken. Da, wo wir sündhafte Neigung ablegen können, da ist Gott am Wirken. Da, wo kleine und große Wunder geschehen, da ist Gott am Wirken. Und das merke ich in meinem Leben und im Leben anderer. Ein Beispiel ist, jetzt gerade am Dienstag hat mir der Pastor Heinz Weikel, der gerade in der FEG Pastor ist, der hat erzählt, der hatte hier so einen ganz kleinen Hautkrebs. Und der sollte jetzt kommende Woche operiert werden, da sollte es einfach entfernt werden. Und er war letzte Woche beim Arzt und es war weg. Es war weg. Meine Mutter, die seit ihrer Jugend an Schmerzen im Rücken hatte und die dann nach einem Abendgottesdienst irgendwie merkte, okay, irgendwas ist anders. Und am nächsten Tag ging sie zum Umzug einer Freundin und eigentlich wollte sie nur Essen vorbeibringen, weil sie eigentlich nichts heben kann. Und sie merkte, irgendwie ist in meinem Rücken, da ist irgendwas anders. Selbst diesen kleinen Topf, den ich da jetzt dahin gebracht habe, eigentlich müsste es so schon ein leichtes Ziehen geben. Und es gab kein Ziehen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann trage ich mal was Schwereres. Dann hat sie was Schwereres in die Hand genommen und keine Schmerzen. Und dann hat sie wieder was noch Schwereres genommen und es war keine Schmerzen da. Und dann hat sie einen ganzen Umzugskarton genommen und hat ihn getragen und es waren keine Schmerzen da. Es passieren Wunder. Oder auch ein Versöhnungswunder. Ich weiß noch, in meiner alten Jugend, ich habe dann irgendwann mal auch gesagt für mich, okay, ich habe jetzt gerade auch mal keinen Bock darauf. Ich habe keine Lust auf Gemeinde und habe mich von der Gemeinde entfernt und habe ganz viele Menschen enttäuscht. Und ich habe auch ganz viele Menschen verletzt. weil ich etwas versprochen hatte und ich habe es nicht eingehalten. Ich habe Dienste übernommen gehabt und die habe ich vernachlässigt. Und für mich war dann irgendwann die Zeit der Versöhnung da. Gott hat mein Herz irgendwann so bewegt und hat gesagt, obwohl ich schon 600 Kilometer weiter weg gewohnt habe, schreib diesen Leuten. Schreib diesen Leuten und entschuldige dich, was du getan hast. Und ich habe diesen Leuten geschrieben. Ich habe ihnen allen einen Brief geschrieben. Und sie haben mir geantwortet. Und sie haben gesagt, dass sie mich lieb haben. Und dass sie mir vergeben. Und da ist Gott am Wirken. Und diese verändernde Kraft, auch wenn sie vielleicht nicht in dieser Vollkommenheit, die wir uns vielleicht immer mal wünschen, gerade passiert, die ist da. Und sie bricht immer wieder durch. Und wir haben auch einfach diese Perspektive, dieses Erlösungswerk, was Jesus gemacht hat, dass es einst vollkommen sein wird, die haben wir hier. Und diese Hoffnung, die kann uns hier auch durchtragen im Hier und Jetzt. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir dieses Erlösungswerk von Jesus Christus annehmen und dass wir jetzt schon Heilung erfahren, im Inneren und Außen, und dann aber auch diese Hoffnung in uns tragen, dass wir einst dieses Erlösungswerk an uns vollkommen erleben im Himmel. Amen.